Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info.
Herzlich willkommen zu Raus aus der Depression. Dieser Podcast ist eine Kooperation von NDR Info mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Und Sie wundern sich vielleicht, dass heute hier nicht Harald Schmidt und auch Professor Heger nicht am Start sind, denn ich bin hier. Mein Name ist Lars Tönz Feuerborn, ich bin Unternehmer und Podcaster und auch schon länger mit der Stiftung verbunden, arbeite immer gerne damit zusammen, war selber schon im Podcast zu Gast und wir sind hier heute live am 1.6. in der Deutschen Oper in Frankfurt auf dem Deutschen Patientenkongress und machen eben heute mal den Podcast live von hier. Das Thema in unserem Podcast ist heute Jung und Unbeschwert, psychisch gesund in Pandemie, Krieg und Klimawandel. Und zu Beginn möchte ich jetzt erstmal meine Gästinnen vorstellen. Und zwar haben wir Lorena, 17 Jahre alt, Schülerin, selbst von Depressionen betroffen. Alex Puhl, Geschäftsführerin und Gründerin von Tomoni Mental Health, einem gemeinnützigen Unternehmen mit Angeboten zur Früherkennung psychischer Erkrankungen bei jungen Menschen. Sie ist vierfache Mutter und war langjährig Stadtelternbeirätin in Frankfurt. Und da sonst Professor Hegel die Expertise mit reinbringt und wir heute aber auch besonders über Kinder und Jugendliche sprechen, haben wir nochmal zwei Expertinnen eingeladen. Zum einen Professor Christine Freitag, Direktorin der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Frankfurt am Main und Katrin Macher, psychologische Psychotherapeutin, Vorstandsbeauftragte für Klimapsychologie der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz und aktives Mitglied bei Psychologists for Future e.V. Herzlich willkommen. Wir fangen an mit dir, Lorena. Und zwar, kannst du uns etwas über deine Erfahrungen mit der Depression erzählen und auch, wo du Hilfe gefunden hast?
Also ich bin seit ungefähr 2-3 Jahren von Depressionen betroffen und bei mir ist das alles relativ schnell passiert und ich habe verschiedene Symptome gezeigt, also zum Beispiel, dass ich eben nicht mehr so viel Spaß an den Dingen hatte, die mir eigentlich Spaß gemacht haben. Und diese ganzen Symptome und es hat dann schließlich auch zur Lebensmüdigkeit geführt. Ich habe auch fast mein Leben verloren und Hilfe gefunden habe ich als erstes in der Schule, wo ich denke, ist auch ein sehr wichtiger Punkt und bei mir haben es zuerst Lehrer bemerkt, besonders meine Klassenlehrerin und die haben dann eben mit meinen Eltern geredet. Alleine hätten meine Eltern das wahrscheinlich viel zu spät mitbekommen. Es war sowieso schon sehr spät, aber ich habe eben nicht das Gespräch gesucht und ich habe es gebraucht, dass sich jemand für mich so eingesetzt hat. Meine Mitschüler waren größtenteils einfach nur überfordert und es hat eben, finde ich, gezeigt, wie wichtig Bildung in dem Bereich ist.
War es denn so, dass du gemerkt hast, dass aber trotzdem unter den MitschülerInnen eine gewisse Akzeptanz, wenn auch Unsicherheit, wie du sagst, da war, dass aber eine Akzeptanz irgendwo auch fürs Thema schon da war oder auch das eher noch nicht so?
Also sie haben mich akzeptiert, so wie ich war damals und haben auch verstanden, dass da was passiert, was sie jetzt nicht wirklich einschätzen können. Aber es war schon eine große Unsicherheit und es war auch, also man hat gemerkt, dass sie in dem Bereich keine Erfahrung oder Bildung haben.
Okay. Merkst du denn aktuell, gerade so mit den Entwicklungen, ich sag mal Thema Klimakrise, die Pandemie, die Kriege, die aktuell auf unserer Welt herrschen, dass sich das auf dein Wohlbefinden auswirkt und beobachtest du sowas auch in deinem Umfeld? Nimmst du das auch bei anderen wahr?
Also für mich persönlich, ja, mich beeinflusst das sehr. Also wenn es mir schlechter geht, dann beeinflusst mich das noch mehr. Und zum Beispiel in der Pandemie war es so, also die war für mich jetzt, abgesehen von den ganzen offensichtlichen Folgen, hatte sie für mich auch schwere Folgen, da in der Zeit der Pandemie ich mich eben noch weiter zurückgezogen habe, ich keine Kontakte zur Außenwelt hatte und in dem Moment fand ich das gar nicht so schlecht. Also ich fand es ganz gut, dass ich mit niemandem reden musste. Aber im Nachhinein habe ich natürlich ganz wichtige Fähigkeiten und soziale Kontakte verloren. Und es hat mir unglaublich geschadet. Oder sowas wie Kriege, wenn man sowieso schon hoffnungslos ist und keine Zukunftsperspektive hat und denkt, dass die ganze Welt eh schon schlecht und verloren ist, dann befeuert es das natürlich unglaublich, wenn dann noch Kriege toben und das alles quasi bestätigt wird und man mit dem Klimawandel denkt wirklich, ja, es gibt auch keine Zukunft. Und ich merke das auch in meinem Umfeld. Es werden Witze drüber gemacht, aber ich habe viele Freunde, die sagen, ja, in ein paar Jahren sind wir nicht mehr da. Ja, die machen Witze drüber, aber es belastet sie und es setzt sie unter Druck, weil sie das Gefühl haben, wir müssen jetzt was ändern und wir haben die Verantwortung, was zu ändern. Und es ist natürlich viel zu viel für jemanden, der so jung ist.
Ich finde auch, das sollte gerade auch die älteren Generationen wachrütteln. Vor allen Dingen, wenn man solche Worte hört aus deiner Generation. Und ich glaube auch wirklich, deine Generation hat mit am meisten gelitten in dieser Pandemie. Ihr habt eure Entwicklungsphase letztendlich hinter verschlossenen Türen verbracht, gefühlt. Also es ging einfach auch alles viel zu lange. Danke auf jeden Fall für deine Offenheit an dieser Stelle schon mal. Jawohl. Frau Puhl, wie nehmen Sie das aus der Elternperspektive wahr, das ganze Thema?
Also wir Eltern sind völlig überfordert, gefordert schon selber mit unserem normalen Alltag, mit all dem, was auf uns einströmt. Und dann mit Kindern und Jugendlichen, die ein ganz anderes Leben haben, als wir es hatten. Also ich kann es nur aus eigener Perspektive, vorhin waren jetzt schon zwei Suizide, die benannt wurden. Auch wir haben das, mein Sohn hat sich vor 4 Jahren das Leben genommen, nach einer psychischen Erkrankung, war unerkannt im Autismus-Spektrum und hat dann, deswegen kann ich hier auch mitreden, quasi eine schwere Depression bekommen und hat dann eben den Weg ins Leben nicht mehr gefunden. Und das sind Gott sei Dank in Anführungsstrichen nur 200 Jugendliche im Jahr in Deutschland.
Immer noch zu viele.
Ist viel zu viele, jedes einzelne davon. Genau. Aber in anderen Ländern steigen die Zahlen gerade. Und wir Eltern wir wissen viel zu wenig darüber. Mein Mann und ich haben dann 2 Jahre nach Emils Tod beschlossen, wir möchten das ändern und haben ein gemeinnütziges Unternehmen gegründet, Tomoni, um ein Dorf, um die Kinder zu bilden. Und Teil dieses Dorfes sind Lehrkräfte, die wir fortbilden. Es sind Eltern, die wir fortbilden. Und unser Ziel ist irgendwann auch, das Umfeld von betroffenen Jugendlichen fortzubilden, dass die genau das alle diese Dorfteilnehmer sich befähigt fühlen, handeln zu können und nicht mehr so hilflos fühlen. Und auch für die das Gefühl zu geben, sie sind nicht alleine. Auch die fühlen sich ja alleine. Wir als Eltern haben gedacht, wir sind die Einzigen. Und nach Emils Tod haben wir uns geöffnet und da ist genau das passiert, was jeder andere erzählt. Plötzlich kommen ganz viele und sagen, oh, das Thema kennen wir auch.
Und man merkt einfach, man ist nicht allein.
Man ist nicht alleine, genau.
Absolut. Und da gibt es einfach auch viele Leute, die das auch definitiv brauchen, also in unserer Gesellschaft. Und deswegen vielen, vielen Dank auch für diesen Einsatz. Und wieder zeigt sich mal, wie aus leider sehr schlimmen Schicksalen trotzdem auch wieder neuer Mut geschafft werden kann und vor allen Dingen auch neue Stärke geschöpft werden kann, um anderen Menschen dann wieder zu helfen. Vielen, vielen Dank.
Danke.
Frau Macher, Sie engagieren sich für das Thema Klima und Psyche. Und was wissen wir bisher, wie beides insbesondere bei jungen Menschen zusammenhängen könnte?
Ja, also man muss als allererstes mal sagen, dass die Forschung da so im Anfang steckt sozusagen. Wir haben nicht so viel Forschung. Gleichzeitig ist es so, dass man sagen kann, dass es so eine Mehrfachbelastung ist. Also als allererstes führt die Klimakatastrophe ja zu mehr Extremwetterereignissen. Hitze nimmt zu, Stürme, Fluten und so weiter. Das heißt, Kinder und Jugendliche sind erstmal dem ausgesetzt, dass es tatsächlich eintritt. Als zweites ist es so, dass in der Folge Infrastruktur beeinträchtigt wird. Ne? Also das heißt, Gesundheitsangebote, Schule und so weiter kann dadurch belastet sein oder zerstört werden gegebenenfalls. aber auch einfach soziale Kontakte belastet sein in dem Moment. Das Ganze trifft bei Kindern und Jugendlichen auf eine sehr sensible Entwicklungsphase oder Entwicklungsphasen mit anderen Entwicklungsaufgaben. Dementsprechend sind Kinder und Jugendliche viel vulnerabler, also anfälliger oder verwundbarer wäre das Wort an der Stelle. Dann ist es so, dass natürlich die Bewusstwerdung, dass das so eine existenzielle Bedrohung ist, auf dem Pfad, auf dem wir uns gerade befinden, macht eine sehr große Angst. Wenn wir verschiedene Studien uns anschauen oder Umfragen, dann sind das so zwischen 60% und 80% der Kinder und Jugendlichen, die starke Ängste empfinden oder Sorgen grundsätzlich haben. Das ist belastend. Dann im nächsten Schritt ist es so zu sehen, dass politische EntscheidungsträgerInnen da nicht drauf entsprechend reagieren, wie sie müssten, kann wiederum sehr belastend sein. Vertrauen, ja, es kommt vielleicht zu einem Vertrauensverlust sogar. Und ja, also ich glaube, das sind so mehrere Zusammenhänge, die man da sehen kann, die belastend sind für Jugendliche. Vor allen Dingen, und das ist das Letzte, was mir wichtig ist, wenn dann häufig auch so diese Idee besteht, die Kinder und Jugendlichen können das jetzt richten. Also es ist auch super, dass sie jetzt so aktiv sind und sich einsetzen. Und ja, das ist ein Faktor, der resilienter macht. Und gleichzeitig ist es nicht die Verantwortung der Kinder und Jugendlichen, sondern die der Erwachsenen, die dafür eben diese Rollen auch haben.
Womit auch einfach geklärt wäre, welche Auswirkungen einfach auch diese Klimaangst auf eine psychische Gesundheit und das Wohlbefinden Jugendlicher einfach sich auswirken kann. Ne? Also das auf jeden Fall. Gibt es da noch irgendwelche anderen Punkte, wo Sie sagen würden, diese Auswirkung gibt es noch in dem Zusammenhang?
Also ich glaube, wichtig ist, dass sozusagen die Klimaangst, also das ist so der am meisten beschriebene Phänomen. Es gibt aber auch Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit, Hilflosigkeit, Schuld, Scham, ganz viele verschiedene Gefühle. Und die Angst ist an sich nicht problematisch. Das ist eine normale Reaktion auf eine existenzielle Bedrohung. Das sagt mir ja was. Das ist ein Bedürfnisanzeiger, so eine Emotion sagt mir, ich brauche Sicherheit, es soll sich was verändern. Und das heißt nicht, dass das eine psychische Störung ist. Das ist mir, glaube ich, wichtig an der Stelle, das einmal noch hervorzuheben. Natürlich, wenn die so überbordend wird und einschränkend wird im Alltag, bestimmte Tätigkeiten, an denen ich mehr nachgehen kann, dann kann es problematisch sein. Aber erstmal ist es eine ganz normale Reaktion. Die sollen uns auf was aufmerksam machen.
Ja, und ich denke, da sind wir einfach auch, oder da sind dann halt auch wieder die, ich sag mal, Verantwortlichen die Verantwortung zu ziehen letztendlich und zu sagen, okay, wir sind auch einfach verantwortlich für unsere Jugend, für die kommenden Generationen und dafür müssen wir die Verantwortung übernehmen und halt auch den Schutz gewährleisten können. Frau Professor Freitag, Sie leiten eine Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wie ist es da? Welche Rollen spielen da, ich sag mal, Krieg, Klimawandel, Pandemie, wie sind dort die aktuellen Entwicklungen?
Ich denke, wir haben von der Pandemie zunächst eigentlich unmittelbar am meisten natürlich bemerkt, weil dadurch die, also ich glaube, das ist auch sehr bekannt, dass sowohl viel mehr Kinder und Jugendliche Essstörungen entwickelt haben, also vor allem Anorexie, aber auch durchaus sehr viel stärker auch Angststörungen und auch depressive Episoden. Das ist ja auch bei dir schon angeklungen, dass die Isolierung zwar am Anfang verführerisch war, so ein bisschen, ja, ich habe die Alltagsaufgaben nicht, aber dann eben ist es umgeschlagen bei ganz vielen und das haben wir auch in der Klinik sehr stark bemerkt. Und da gibt es natürlich viele Ursachen. Das Unmittelbarste ist, dass der alltagssoziale Kontakt mit den Gleichaltrigen einfach weggebrochen ist. Ich denke, das ist absolut nicht zu unterschätzen, was das bedeutet. Ja? Und das andere ist natürlich die Zunahme auch an Medienzeit, mit der man dann auch alleine irgendwo gelassen ist und nicht mehr drüber redet mit jemand anderem. Und ich denke, das tut auch nicht gut. Das sind so die vermutlich Hauptursachen, warum das so stark zugenommen hat. Genau, und deswegen, die Pandemie hat sich schon sehr deutlich ausgewirkt. Die anderen Dinge sind eher indirekt. Also da würde ich Ihnen auch ganz klar zustimmen, dass die Sorgen und die Ängste in Bezug auf die Zukunft, das ist, glaube ich, ein Thema, was im Jugendalter sowieso da ist, grundsätzlich. Also auch bei uns war, also ich bin ja deutlich älter, bei uns war es das Waldsterben, ja, und der Atomkrieg und der Kalte Krieg. Das ist, glaube ich, auch sehr gut, dass es diese Sorgen gibt, weil dadurch ändert sich auch was. Also dadurch wird es angesprochen und man kann was ändern. Und ich glaube, der Punkt ist letztlich der, wenn man sich alleine damit fühlt und das Gefühl ist, hat, man ist völlig hilflos. Und dann kann das kippen in eine Depression. Ja? Und ich glaube, der Punkt ist, das ist auch das Tolle an dem Kongress hier, genau diese Idee, gemeinsam handeln und zu versuchen, was zu ändern. Und wir haben ja zum Glück das Glück, wir leben in einer Demokratie und wir können ja auch was ändern. Also das ist ja das Tolle auch an unserer sozusagen Verfassung und an unserer heutigen Lebensweise, dass wir wirklich auch, wenn wir zusammenstehen, tut sich was. Und das sieht man auch letztlich auch an der Veranstaltung hier. Ich denke, das klang heute auch schon an, dass vor 20 Jahren sowas wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre. Und insofern würde ich auch gerne an der Stelle ermutigen, das sind angstauslösende Situationen, das ist vollkommen richtig, aber man kann was dagegen tun. Und ich glaube, an der Pandemie war das Problem, dass man da eben nichts dagegen tun konnte. Und deswegen war das nochmal so viel schwerwiegender ein Stück weit. Ja,
ja, ich glaube auch einfach, dass wir da aktuell einfach oder jetzt auch die Generationen, die jetzt nun mal kommen, die da sind. Man merkt schon einen Unterschied, finde ich. Auch nochmal so, wenn ich überlege, meine Generation, wir haben da jetzt nicht so viel Wert drauf gelegt, wir haben nicht ganz so viel geguckt, weil wir, glaube ich, entspannter waren, weil zum Beispiel Ihre Generation eine Zeit lang auch richtig Alarm gemacht hat, davor schon. Und wir haben uns gedacht, okay, können wir uns mal wieder ausruhen. Und jetzt merkt man einfach, dass die jetzigen Generationen richtig aufstehen, richtig laut sind. Und das finde ich einfach auch sehr bewundernswert, sehr schön. Eine Frage an Frau Macher noch. Was kann ich selber tun, wenn mir die aktuellen Entwicklungen Angst machen und mich psychisch belasten? Also ich zum Beispiel habe viele Freunde, die sagen, boah, ich gucke gar keine Nachrichten mehr. Das kann ich jetzt selber für mich so nicht entscheiden, weil ich einfach sage, okay, so ein bisschen Öffentlichkeit spielt bei mir mit rein. Ich bin im Podcast und so, also sollte ich vielleicht gerade so ein bisschen mitbekommen, was passiert auf der Welt, sonst passiert es mir wie anderen Leuten und weil es mich halt auch interessiert, aber ich muss auch sagen, mich lähmt es zwischendurch auch und dann denkt man sich auch, boah, was kommt da noch alles auf uns zu?
Ja, also Nachrichtenvermeidung nimmt ja schon mehr zu. Ich glaube, es ist, wie Sie sagen, keine Lösung, das dann nicht mehr zu tun. Es ist schon wichtig, da auch informiert zu sein. Gleichzeitig ist, glaube ich, der Austausch untereinander darüber, wie man sich mit den Situationen fühlt, wichtig. Ne? Also, dass ich mich mit Menschen austausche, die vielleicht ähnlich empfinden, mich vielleicht einer Gruppe anschließe, die aktiv ist, wenn ich das möchte, ne? Weil das politische Engagement oder sich einzusetzen einfach so das Gegenmittel zur Hilflosigkeit ist, was wir hier so gehört haben. Auch wenn das kleine Dinge sind, die ich mache, ne? Aber das ist trotzdem ein Gegenmittel zur Hilflosigkeit. Das wären so Möglichkeiten, damit umzugehen. Ne? Und dann natürlich auch Pausen zu machen, selbst für Sorge walten zu lassen, auch Pausen zu machen vom Nachrichtenkonsum. Also alles in der Balance und gleichzeitig dieses Aktivsein, das gibt einfach so ich glaube wirklich, wie gesagt, habe ich jetzt schon gesagt, ist ein Mittel gegen die Hilflosigkeit, die das Ganze auslöst.
Vielen, vielen Dank. Abschließend noch eine Frage an Lorena, an dich. Hast du noch Tipps und hilfreiche Hinweise, wo du sagst, okay, das ist was in schweren Zeiten für mich gut tut, das hilft mir für die Leute da draußen.
Also auf so Krisen bezogen, das wurde auch schon teilweise gesagt, aber dass man auf kleine Dinge achtet, die man tun kann. Also man kann, auch wenn man den Druck hat vielleicht, aber man kann alleine nicht die Welt retten, aber man kann zum Beispiel seinen Müll trennen. Und wenn man das macht, dann hat man schon mal so das Gefühl, man tut etwas. Aber man sollte es halt in einem gesunden Ausmaß tun. Man ist nicht alleine, es gibt Hilfen. Und wenn man jetzt aktuell in einer schwierigen Situation ist, sich eben auf solche kleinen Dinge zu fokussieren, ist, was mir unfassbar hilft. Also ja, vielleicht ist mein Zimmer unfassbar chaotisch. Vielleicht bin ich die letzten Tage nicht rausgegangen, aber vielleicht dusche ich einfach mal oder wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann wasche ich mir vielleicht mal mein Gesicht oder ich esse vielleicht ein Eis und sind dann diese kleinen Dinge, die helfen.
Ja, das ist auf jeden Fall auch sowas, also was ich mir immer sage, man sollte sich auch immer für die kleinen Dinge loben, die man so am Tag schafft, das ist super wichtig. Nein sagen ist auch immer ganz wichtig, dass man auch mal für sich nicht aufzwingen lässt von der Gesellschaft, jetzt muss ich das tun, sondern dann Nein sagen, wenn ich es nicht fühle. Und Entspannungsinseln bauen zum Beispiel auch, sich Zeit für sich nehmen, Ruhephasen einbauen, Me-Time nenne ich es ganz gerne. Und vielen, vielen Dank für diese tolle Runde. Vielen Dank Alex Puhl, Lorena, Professor Freitag und Frau Macher. Vielen, vielen Dank. Das war Raus aus der Depression, der Podcast von NDR Info zusammen mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Heute live aus Frankfurt vom Deutschen Patientenkongress. Und ich möchte noch mal kurz sagen, gerade weil wir auch über die Jugend gesprochen haben, es ist eine Petition online gegangen vom Jugendbeirat der Deutschen Depressionsstiftung und dort geht es darum, dass Depression auf den Lehrplan kommt. Diese Petition ist online und kann ab jetzt unterzeichnet werden. Vielen, vielen Dank. Raus aus der Depression kommt bald auch wieder mit einer neuen Staffel wieder. Dann ohne mich, es sei denn, ich habe es heute so gut gemacht, dass ich vielleicht jetzt noch einen Podcast mache. Schauen wir mal. Und ansonsten vielen, vielen Dank an die Runde und einen riesen Applaus für euch.
Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info. In Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe.
Ich bin Verena Kapell und Sie hören mich in der Innenwelt, dem Psychologie-Podcast von WDR 5. Unsere Psyche hat einen enormen Einfluss auf unser Leben. Wie können wir uns und andere besser verstehen? Ich spreche mit Psychiatern, Psychologen und Betroffenen über ihr Erleben und die Therapien. Wir bieten mögliche Lösungen für Patientinnen und Patienten, aber auch für Angehörige und Freunde. WDR 5 Innenwelt, der Psychologie-Podcast. Sie können ihn in der ARD-Audiothek oder auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform hören.